Eine Hochzeit. Mensch, ist das was Schönes. Immer wieder hört man, der schönste Tag im Leben. Kennst du den? Warum ist ein Archäologe der beste Ehepartner? Je älter seine Frau wird, desto interessanter wird sie für ihn. Wir sind in einer Predigtreihe zu Isaak. Er feiert Hochzeit. Aber nur ein einziger Vers, der letzte in diesem langen, langen Kapitel 24, 1. Buch Mose, der letzte Vers, da geht es um die Hochzeit. Eine der längsten Erzählungen in der ganzen Bibel. Ganz am Schluss das Fest. Viel wichtiger scheint, ja, wie kommt es denn eigentlich zu der Hochzeit? Wie haben die beiden eigentlich zueinander gefunden? Und spannend, auch in dieser Isaak-Geschichte steht ein ganz anderer Mittelpunkt, gar nicht der Isaak. Wie letztes Mal auch. Letztes Mal war es Abraham. Diesmal Eliezer. Isaak ist meistens in den Isaak-Geschichten gar nicht der Handelnde, der Aktive. Er ist meistens im Hintergrund, passiv. Es sind Geschichten um Isaak herum. Jetzt wird sein Vater aktiv. Junge, jetzt bist du 40, jetzt wird es Zeit fürs Heiraten und fürs Familiegründen. Lass mich mal machen. War damals so üblich. Bevor ich die Geschichte aber erzähle, die Frage an die Paare hier. Wie habt ihr euch denn gefunden? Wie sieht denn eure Liebesgeschichte aus? Und woher wusstest du, dass er oder sie genau der Richtige ist? Zur Zeit des Isaaks war es völlig normal, der Vater arrangiert für sein Kind die Hochzeit. Papa sucht raus, Tochter oder Sohn freuen sich. Liebeshochzeiten gab es ganz selten. Hochzeiten wurden arrangiert. Heute halten wir Eltern uns ja bei der Partnerwahl unserer Kinder ganz zurück. Das ist ihr Ding. Wir nehmen, wer kommt? Also, Abraham wird aktiv, doch er selber ist schon viel zu alt, hochbetagt und deshalb beauftragt er mit dieser heiklen Aufgabe, Frau für meinen Sohn finden, beauftragt er seinen ältesten Knecht, seinen erfahrensten Mann, dem er am meisten vertraut. Und den schickt er los, eine Braut zu suchen. Eliezer, er war so eine Art Gutsverwalter. Die Geschichte beginnt damit, zwei Dinge gibt er dem Eliezer mit auf den Weg. Zwei Dinge, die ihm ganz arg wichtig sind. Das erste, Isaaks Frau darf nicht von hier sein, nicht aus dem Land Kanaan. Schwöre mir, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern Kanaans, unter denen ich wohne, sondern zieh in meine Heimat zu meiner Verwandtschaft und nimm dort meinem Sohn Isaak eine Frau. Warum ist Abraham das so wichtig? Es geht um den Glauben. Er möchte, dass Isaaks Frau den gleichen Glauben hat. In seiner Heimat Haran, da glaubt man an Jahwe. Aber hier in Kanaan, die Leute verehren Fruchtbarkeitsgötter, aber nicht den einen. Wie wichtig ist denn uns das heute? Legst du Wert drauf, dass dein Partner, deine Partnerin denselben Glauben hat? Dass er Jesus nachfolgt wie du? Ich kenne etliche Paare, wo der eine Christ ist und der andere nicht. Ich kenne aber kaum ein Paar, wo das wirklich gut geht. Ich habe ein Mädchen aus meinem alten Jugendkreis vor Augen. Sie war Christin, wir haben zusammen den Jugendkreis geleitet. Und dann lernt sie einen jungen Mann kennen, der wollte von allem nichts wissen. Er hat hoch und heilig versprochen, ich lege dir keine Steine in den Weg. Mach, wie du das für richtig hältst. Und das Ergebnis? Sie blieb immer häufiger weg und irgendwann war sie ganz weg. Ich glaube, ich bin irgendwie eingeschlafen. Und ich glaube, das war offensichtlich, ihr Partner hatte damit zu tun. Ich sage ja nicht, dass es immer so sein muss, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wie soll ein ungläubiger Mann verstehen, dass es für seine Frau noch einen anderen gibt? Jesus Christus. Einen anderen, den sie sogar noch mehr liebt als ihn. Ich finde es für Eheleute sehr wichtig, im Glauben eins zu sein. Denn der Glaube betrifft ja meine Alltagsgestaltung, meine Sonntagsgestaltung, meine Kindererziehung, Umgang mit Schicksalsschlägen in der Familie. Der Glaube betrifft ja mein ganzes Leben. Und wenn man sich da nicht einig ist, wenn man keine gemeinsame Basis hat, Glaube gibt ja eine gemeinsame Lebensorientierung, ein Lebensverständnis, bis hin zum ehrenamtlichen Engagement und so weiter. Deshalb ist das für Abraham das Allerwichtigste. Mein Sohn soll eine Frau bekommen, die denselben Glauben teilt. Das ist für Abraham das Oberste, deswegen nennt er das als Erstes. Besser keine Frau als eine Andersgläubige. Das Zweite, was Abraham wichtig ist, Eliezer fragt ihn, ja und wenn ich eine finde und das Mädchen will nicht mitkommen, soll ich dann der Isaak dorthin bringen, zurück in deine Heimat? Und Abraham antwortet, nein, bring meinen Sohn auf keinen Fall dorthin zurück. Denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mich aus meiner Heimat und meiner Verwandtschaft hierher gebracht. Er hat mir mit einem Eid versprochen, dieses Land meine Nachkommen zu geben. Er wird seinen Engel vor dir herschicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Wenn sie jedoch nicht mit dir kommen will, bist du nicht mehr an diesen Auftrag gebunden. Aber bring meinen Sohn nicht dorthin zurück. Isaak ist der Erbe dieses Landes. Bloß nicht raus aus dem Land der Verheißung. Besser keine Frau als raus aus dem Land der Verheißung. Die zwei Dinge bekommt er von Abraham mit und dann geht's los. Eliezer macht sich auf den Weg nach Osten, nach Mesopotamien, nach Haran, wo Abraham herkommt. Und jetzt ist es mega spannend, wie lässt sich Eliezer von Gott führen? Was tut er, um rauszufinden, welche Frau ist die richtige? Eliezer zieht los, Kamele, Reisegepäck, Geschenke und so weiter. Nach langer Reise kommt er an in Haran. Wo fängt er an zu suchen? Sein erster Schritt, ganz vernünftiges, logisches Überlegen. Was überlegt er sich? Außerhalb der Stadt gibt es einen Brunnen. Und es ist überall bekannt, am Brunnen trifft man sich. Und abends kommen die jungen Mädchen, warum? Wasser holen und Neuigkeiten austauschen. Der Brunnen ist immer schon der soziale Treffpunkt. Und dorthin geht Eliezer. Dort will er sich die Mädchen anschauen. Er denkt ganz logisch, am Brunnen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich ein Mädchen treffe, das für Isaak die richtige Frau ist. Wenn wir uns von Gott führen lassen wollen in unseren Entscheidungen, die wir treffen, vernünftiges Nachdenken. Gott zu vertrauen bedeutet ja nicht den Verstand ausschalten. Vernünftig überlegen. Was macht Eliezer dann? Als da die Damenwelt aus Haran abends zusammenkommt, am Brunnen, ein Geschnatter und ein großes Hallo. Und Eliezer denkt sich, ach du liebes Bisschen, welche von den vielen ist es denn jetzt? Und was macht er? Er betet. Das Zweite, was er macht, er betet, aber er betet nicht nur, bitte Gott, zeig mir, welches ist, sondern er betet um ein Zeichen. Er bittet um eine Entscheidungshilfe. Er macht einen Deal mit Gott. Sein Gebet, wenn ein Mädchen kommt, will ich zu ihr sagen, bitte gib mir aus deinem Krug zu trinken. Und wenn sie antwortet, trinke nur und ich will auch deine Kamele trinken, dann weiß ich, dass sie es ist, die du für Isaak ausgesucht hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn Gutes tust. Puh, das ist ja ein Ding. Darf man das? Darf man Gott so Regeln geben, wenn, dann? Ist es nicht ein bisschen frech, wenn ich Gott sage, wie es zu laufen hat? Ist das nicht Manipulation? Die Auslegungen und Diskussionen darüber, die gehen ganz weit auseinander. Die einen sagen, super Sache. Und die anderen sagen, versuche Gott nicht. Ich finde es gut, dass Eliezer hier nicht einfach sich eine pink-grün gestreifte Wolke wünscht oder sonst irgendwas, sondern das, was er von Gott fordert, das hat zu tun mit dem, warum er unterwegs ist. Es ist eine Art Test. Wenn die Frau, die er um Wasser bittet, bereitwillig ihm gibt und sogar noch Wasser für die Kamele schöpft, da wird was von ihrem Charakter deutlich. Sie zeigt damit, ich kann mich in andere, in Fremde reinversetzen, weiß, was man braucht. Sie ist gastfreundlich, bereit zu dienen, scheut nicht die viele Arbeit für die Kamele hin und her laufen und so weiter. Und Gott lässt sich drauf ein. Kaum, dass Eliezer Amen sagt, da kommt sie schon. Rebekka heißt sie. Und Eliezer geht auf sie zu, fragt sie, darf ich bitte zu trinken haben? Sie gibt ihm und sie sagt von sich aus, ich tränke auch noch deine Kamele. Ich glaube, Eliezer war völlig baff. Prompte Gebetserhörung. Dürfen wir das? Dürfen wir das auch? Gott um Zeichen bitten? Zumindest berichtet die Bibel auch an anderer Stelle, dass das andere auch gemacht haben. Der Richter Gideon. Es herrscht Krieg und Gideon ist sich unsicher und er sagt zu Gott, wenn du willst, dass ich in den Krieg ziehe, dann lege ich jetzt Wolle aus. Ist die Wolle morgen früh nass und der Boden drumherum trocken, dann ist das Zeichen, dass ich in den Krieg soll. Und Gott macht's. Ja, Gideon, jetzt will er es wirklich wissen. Er fordert nochmal ein Zeichen und sagt, Gott, jetzt machen wir es andersrum. Morgen früh ist die Wolle trocken und drumherum alles nass. Und Gott macht's. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal mit Gott so einen Deal ausgehandelt? Wenn ja, was hast du erlebt? Ich glaube nicht, dass wir Gott zwingen können und Gott im Griff haben, dass er das so machen muss. Aber immer wieder lässt er sich auf uns ein. Gott sieht unsere Unsicherheit. Und er weiß, wie schwer wir uns manchmal tun mit Entscheidungen. Bei meiner Berufswahl habe ich mehrmals zu Gott gesagt, als Hintergrund, ich habe Hauptschule gemacht, ich konnte gar nicht anders. Und irgendwann im Jugendkreis habe ich Bibelarbeit gemacht und da hat irgendjemand zu mir gesagt, Mensch Martin, so wie du die Bibelarbeit heute gemacht hast, du könntest glatt Pfarrer werden. Ich war erstmal völlig von den Socken, Hauptschule und Pfarrer, das passt wunderbar zusammen. Aber dann habe ich zu Gott gesagt, wenn du das willst, wenn du da geredet hast, dann musst du jetzt was machen. Und ich kann dir sagen, mein größtes Problem war Rechtschreibung. Diktat, grundsätzlich eine 6. Bis Klasse 7, 8. Und dann hat Gott was getan. Und innerhalb 4, 5 Jahre hat er mich verändert. Und dann hat es angefangen. Ich sehe jeden Rechtschreibfehler. Das war dann ungefähr so in der Oberstufe und es war für mich ein Zeichen. Und ich habe es genommen als Zeichen von Gott. Und heute schreibe ich selber Texte, weil es mir Spaß macht. Gott hat was getan. Es war für mich so ein Türöffner, so ein Zeichen von Gott. War jetzt keine Wolle, war jetzt auch nicht wie beim Eliezer, aber das war für mich ein Zeichen. Wenn wir von Gott ein Zeichen fordern, dann würde ich vorschlagen, nicht eine pink-grün gestreifte Wolke, sondern etwas, was mit deiner Frage zu tun hat, mit deiner Entscheidung. Eliezer ist von den Socken, wie prompt sich Gott auf seine Forderung eines Zeichens einlässt. Aber dann geht es ja weiter. Während Rebekka tatsächlich die Kamele drängt, so ganz freiwillig, das Zeichen erfüllt sich, macht Eliezer das Nächste. Er schaut ihr zu, schweigt und betet. Und dabei achtet er drauf, was tut sich in meinem Innersten. Kommt da so ein gewisser innerer Friede oder bin ich unruhig? Er aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hat oder nicht. Im Klartext, ob es ist oder nicht. Eliezer guckt sie an, wartet, was Gott dazu sagt. Gebt Gott das innere Gefühl von Gewissheit, einen inneren Frieden. Nach der Realschule wollte ich eine Schreinerausbildung machen. Da kommt dann meine Schwägerin und sagt zu mir, Martin, mit solchen Noten, ich glaube, du sollst Abi machen. Und ich wollte aber nicht mehr in die Schule. Und stell dir vor, ich habe mich dann mit diesem Gedanken beschäftigt, habe auch mit anderen geredet, gebetet und plötzlich hatte ich Freude auf Schule. Ich habe mich dann im Wirtschaftsgymnasium angemeldet und ich habe mich gefreut drauf. Es war dann nicht immer zum Freuen, aber das ist eine andere Geschichte. Eliezer bekommt so einen inneren Frieden und weiß, ja, Gott will das, das ist's. Und als das dann so ist, dann wird er mutig. Schritte des Vertrauens wagen. Eliezer wagt im Vertrauen auf Gott etwas. Was macht er? Als nun die Kamele alle getrunken hatten, schenkte er ihr einen goldenen Nasenring und zwei goldene Armreifen. Und er fragte sie, wessen Tochter bist du? Ist im Haus deines Vaters noch Platz, um zu übernachten? Sie antwortete ihm, mein Vater heißt Betuel, meine Großeltern sind Nahor und Milka. Ja, wir haben Platz zum Übernachten für euch und auch ausreichend Stroh und Futter für eure Kamele. Eliezer holt Geschenke und sehr, sehr wertvolle Geschenke. Es war im Grunde schon der Brautpreis. Und er fragt die Rebekka aus, wer bist du? Zu wem kehrst? Und er lädt sich selber ein. Und die Rebekka macht alles mit. Der Eliezer wagt was und manchmal ist nötig, dass wir Schritte tun, auch mal ein Wagnis eingehen, im Vertrauen, dass Gott führt und segnet. Es gibt den bekannten Satz in Sachen Führung, nur einen Wagen, der sich bewegt, kann man lenken. Nur einen Wagen, der sich bewegt, kann man lenken. Wag etwas und Gott wird lenken. Gott wird es bestätigen oder er macht was anderes. Und dann, direkt nachdem sie so positiv geantwortet hat, fällt Eliezer auf die Knie. Das fünfte Gott anbeten. Eliezer kann nicht mehr anders, als Gott zu danken und zu loben. Seine Mission ist fast erfüllt. Und das so schnell und so wunderbar. Da kniete er nieder und betete den Herrn an. Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham. Du bist so treu und so zuverlässig zu Abraham. Denn du hast mich geradewegs zu den Verwandten meines Herrn geführt. Gott führt und Eliezer bleibt in engem Kontakt. Er bleibt auf Empfang und sein Herz fließt über aus Dankbarkeit, wie Gott hier die Fäden in der Hand hat und eins zum anderen bringt. Wenn wir Gott anbeten, hilft uns das, ihn anzuschauen, bei ihm zu bleiben. Nicht auf menschliche Gefühle oder so zu achten, sondern es bei ihm. Er hat ja versprochen, ich will dich unterweisen und den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Eliezer erlebt genau das. Gott ist hier am Tun und am Machen. Boah, danke. Und Rebekka kniet der Fremde da in aller Öffentlichkeit plötzlich nieder und betet. Sie ist erstmal sprachlos. Und dann läuft sie heim zur Mama. Erstmal alles erzählen. Die Familie schickt dann ihren Bruder Laban, ihr Vater ist schon tot, deswegen ist der Bruder der Mann im Haus. Laban lädt Eliezer ein und die Bibel erzählt ganz unverblümt, Laban sieht den Ring, den Armreifen und wittert ein tolles Geschäft. Daheim werden dann erstmal die Tiere versorgt, die Füße des Gastes gewaschen, gehört zur Gastfreundschaft. Es gibt ein festliches Essen und jetzt soll Eliezer erstmal erzählen, die ganze Geschichte. Und als er fertig ist, erkennen alle, hinter all dem steht Gottes Führen. Sie erkennen, das kommt vom Herrn. Er hat dich hierher geführt. Was sollen wir also sagen? Hier ist Rebekka, nimm sie mit dir. Ja, sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie der Herr es geführt hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen derselbe Meinung sind. Meistens redet Gott nicht zu einem allein. Mehrere kommen zum gleichen Ergebnis. Und wieder fällt Eliezer zu Boden und betet Gott an. Gebete durchziehen die ganze Geschichte. Auch für uns wichtig, wenn wir uns von Gott führen lassen wollen. Danach verteilt Eliezer Geschenke. Dankbar gehen sie dann irgendwann zu Bett. Es war ein anstrengender Tag, spannender Tag. Am nächsten Morgen will Eliezer dann mit Rebekka in aller Frühe aufbrechen. Aber der Familie, das geht etwas zu flott. Sie sagen, lass doch Rebekka noch ein paar Tage bei uns. So viel ist vorzubereiten und packen und so weiter. Sei unser Gast. Aber Eliezer lässt sich nicht aufhalten. Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich gehen, dass ich zu meinem Herrn zurückkehre. Nachdem offene Türen da sind, duldet Eliezer keinen Aufschub mehr. Auch wenn das nicht ganz der orientalischen Kultur und Gastfreundschaft entspricht. Egal. Jetzt. Wer weiß, unter Umständen wäre alles wieder in Frage gestellt worden. Ganz zielorientiert handelt Eliezer. Heimwiller mit Rebekka. Also, schnell wird gepackt, großer Abschied, es war ein Abschied für immer. Wir sehen uns nie wieder. Wenn die Entscheidung gefallen ist, muss sie auch vollzogen werden. Wenn Gott so eindeutig redet, na dann los. Zurück, irgendwann kommen sie daheim an. Isaak ist gerade am Brunnen, auch wieder ein Brunnen. Rebekka sieht ihn von Weitem, steigt vom Kamel, verschleiert sich und begegnet zum ersten Mal ihrem Ehemann. Und sie vertraut, das ist Gottes Wille. Und Isaak vertraut, das ist Gottes Wille. Und Abraham vertraut, das ist Gottes Wille. Und dann wird gefeiert. Damals mindestens eine Woche lang. Riesenfest. Und zum Schluss heißt es in unserer Geschichte 1. Mose 24, 67 im letzten Vers: Und Isaak gewann sie lieb. Erstaunlich, die Hauptperson in dieser Geschichte ist Eliezer. Eliezer, ins Deutsche übersetzt, Gott hilf. Und das erlebt er: Gott hilft. Aber Gott hilft, indem Eliezer aktiv ist. Er legt nicht die Hände in den Schoß, mal schauen, was Gott macht, sondern seine Schritte, logisches Nachdenken, Überlegen, ein Gebet um ein Zeichen, das Hören schenkt Gott inneren Frieden, dann was wagen, immer wieder anbeten und dann auch Bestätigung durch andere und sich nicht aufhalten lassen. So erlebt Eliezer Gott. Gott ist der, der führt, der Wege sich kreuzen lässt, der Dinge einfädelt. Und Rebekka und Isaak wissen, Gott hat geführt. Er hat uns zusammengebracht. Wir gehören zusammen. Das ist sein Wille. Eine Happy-End-Geschichte. Eine Führungsgeschichte aus der Bibel. Wie hast du Gott erlebt? Wie hat er dich schon geführt und geleitet? Das ist ein Beispiel aus der Bibel. Es gibt ganz, ganz viele. Aber wie war es denn bei dir? Vorschlag, lasst uns doch gleich im Anschluss an den Gottesdienst zusammenstehen und einander erzählen. So war es bei mir. So habe ich Gott erlebt. So hat er mich geführt. Da und da habe ich gemerkt, da hat Gott seine Finger mit im Spiel. Bist du gerade in der Situation, dass du eine wichtige Entscheidung fällen musst? Welche? Merk dir, Gott sieht dich, Gott kennt dich, er kennt auch deine Fragen und sein Weg mit dir ist immer ein guter und er bringt dich ans Ziel. Amen.